Wünsche wieder mal einen halbwegs passablen Nachmittag, wieder mal kein Kommentar auf Sendung. Am Mikrofon wie immer Herbert Auinger. Es geht heute wieder einmal, aber anders, um das Stichwort nationale Identität. Was ist es eigentlich? Womit hat man es zu tun? Was spricht dafür oder dagegen? Oder ist man da neutral, wie auch immer? Also nationale Identität, was macht denn einen Österreicher oder eine Österreicherin tatsächlich aus? Was sind sie denn, die unterstellten positiven, schätzens- und schützenswerten Eigenschaften der österreichischen Art, der österreichischen Menschensorte? Was sind deren Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Werte? Es geht jetzt um einen gewaltigen Umweg zur Abgrenzung, denn die triviale Grundlegung der existierenden Republik Österreich ist in der Regel nicht angesprochen, wenn es um die nationale Identität geht. Und die triviale Grundlegung besteht darin, dass mit der Aufteilung der Welt unter die diversen Staaten nicht nur die Territorien gegeneinander abgegrenzt sind, auch die Menschen sind den jeweiligen Staaten zugeordnet und in verschiedene Sorten aufgeteilt: Deutsche, Österreicher, Italiener etc. Natürlich muss es ein Österreich in dem Konzert nicht unbedingt geben. Da existiert keine höhere Notwendigkeit, das ist schlicht und einfach eine Gewaltfrage. Besser, es ist die Kombination aus Gewalt von oben und Opportunismus, gern auch Realismus, von unten. Ein seit 1945 wieder österreichischer Bürger konnte, so er es altersmäßig geschafft und die großen Kriege überlebt hat, in die ihn sein jeweiliger Staat geschickt hat, der konnte unter Umständen vier Staatsangehörigkeiten und die damit einhergehenden Metamorphosen seiner nationalen Identität, jawohl, absolvieren. Bis 1918 bestand die damalige Großmacht Österreich-Ungarn, die sich als Vielvölkerstaat verstanden hat. Danach war deren ehemaliger Bürger in den von den Siegern gezogenen Grenzen, eventuell in Österreich in der Ersten Republik, mit dem weit verbreiteten Bedürfnis nach dem Anschluss an Deutschland. Das Bedürfnis wurde erst 1938 erfüllt und der ordentliche Bürger war Deutscher. Nach 1945 war wieder Österreich in der Zweiten Republik nichts als Gewaltfragen. Ein gegebenenfalls unverwüstliches Exemplar hatte also die Gelegenheit, seiner Pflicht zum Dienst am Staat gegenüber nicht weniger als vier verschiedenen Vaterländern zu gehorchen. Und der gute Bürger hatte in aller Regel noch immer nicht die Schnauze voll davon. Die Vielvölker im Habsburgerreich haben übrigens in der einen und entscheidenden Hinsicht allemal als ein einiges Volk funktioniert. Sie haben sich auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs verheizen lassen. Nach der Enttäuschung durch die Niederlage durften sie sich nach den Vorstellungen der Siegermächte prompt selbst bestimmen, worauf einige mit der nationalen Unabhängigkeit sofort wieder unzufrieden wurden und sich zusammenschlossen zum Staat der Slowenen, Kroaten und Serben, beziehungsweise zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Nicht, weil sie so viele identitätsmäßige Gemeinsamkeiten entdeckt hatten, sondern weil ihnen klar war, dass die Kleinstaaterei am Balkan nach den Maßstäben der modernen Welt des Imperialismus nicht wirklich handlungsfähig ist, nicht souverän sein kann, woran sich bis heute übrigens nichts geändert hat. Ein ähnliches Motiv hatte das frisch gebackene Parlament des restlichen Österreich, das am 12. November 1918 den Beitritt zur Deutschen Republik beschloss, der von den Siegern untersagt wurde. Und auch dieses Bedürfnis nach dem Anschluss war sicher nicht einem Faible gegenüber der deutschen Sprache oder Geschichte geschuldet, sondern weil in Ansehung der Niederlage der vorherigen Großmacht Österreich-Ungarn die Zweifel an der Existenz des Rest Kleinstaats überall gegeben waren. Die Völker sind das Werk der staatlichen Mächte, die sich eine solche Menschensammlung zuordnen. Was die Österreicher zu Österreichern macht, das sind nicht gemeinsame Eigenschaften oder Haltungen, die vorhanden sein mögen oder auch nicht. Das Gemeinsame liegt außerhalb von ihnen bzw. über ihnen, nämlich die österreichische Herrschaft. Ironischerweise wird diese Tatsache gerade dann handfest und sinnfällig, wenn sich ein Kollektiv selbst als ein völkisches definiert, es sich darüber in einem real existierenden Staat nicht gut aufgehoben fühlt und sein Recht auf Selbstbestimmung verlangt. Es beharrt dann auf einem eigenen Staat, weil es instinktiv weiß, dass es ein Volk, meinetwegen ein katalanisches oder schottisches oder palästinensisches, nur sein kann, indem es sich einer eigenen souveränen Macht unterwirft. Sogar und erst recht dann, wenn es sich mit seiner neuen Freiheit zur Selbstbestimmung gern anderen Staaten in einer Europäischen Union etwa anschließen würde. Da kann es in Sachen Sprache, Religion, Kultur, Geschichte vielerlei geben oder auch nicht, aber solche Gemeinsamkeiten bedeuten gar nichts, es sei denn, es wird sich von politischen Interessenten erfolgreich darauf berufen. Um beim Beispiel zu bleiben, katalanisch daherreden, dürfen die Beteiligten inzwischen ja ohnehin. Ihre gemeinsame oder auch nicht Geschichte ist gelaufen, die kann ihnen keiner wegnehmen. Wenn sich durch solche Scherze tatsächlich ein Volk konstituieren würde, dann wäre dieses Volk längst fix und fertig und unantastbar. Noch immer kein Kommentar auf Sendung. Heutiges Thema nationale Identität, und zwar durch ein bisschen rückblickend definiert durch die österreichische Geschichte. Wie immer ist das alles nachzuhören und nachzulesen auf cba.media. Podcast, kein Kommentar. Zurück zum Thema. Ja, es mag zwischen 38 und 45 schon Leute gegeben haben, die gerne in einem österreichischen Staat gelebt hätten, und die wurden mit der kommenden Niederlage auch immer zahlreicher. Aber wer dieses Bedürfnis seinerzeit durch die Auskunft vertreten hat, ich bin doch Österreicher, der liegt sachlich völlig daneben, aber national ideologisch völlig richtig. Ideologisch erwünscht ist die Vorstellung, man sei ein österreichischer Mensch, unabhängig davon, ob das österreichische Gewaltmonopol überhaupt existiert und einen zum Österreicher mache. Mehr noch, man habe gerade als diese Österreicher-Figur ohne Staat ein Recht auf einen solchen und sei ohne einen solchen ziemlich schlimm dran, womöglich unterdrückt. Deswegen, weil nämlich die Beziehung zwischen den regierenden Oberen und den regierten Unteren nur dadurch eine Sicherung gegen Unterdrückung eingebaut haben kann, indem beide Beteiligten, die Herrscher und die Beherrschten eben, vom selben Menschenschlag eben Angehörige einer einzigen Menschensorte sein müssen, ja, damit aus der Herrschaft garantiert keine Fremdherrschaft wird, was allemal als Unterdrückung gilt. Und von den Prinzipien, nach denen regiert wird, ist in dem Gemälde sozusagen in der ersten Etappe noch gar nicht die Rede. Nachdem diese nationalen Faxen, die Sprache, Religion, Kultur, Geschichte, bla bla bla, bürgerliches Allgemeingut sind, vielleicht nicht in jeder einzelnen Ausprägung, aber ganz bestimmt in der abstrakten Vorstellung einer irgendwie beschaffenen, auf alle Fälle vorhanden sein sollenden österreichischen Identität. Deswegen war den Parteien SPÖ und ÖVP diese nationale Frage unmittelbar nach 45 immer etwas unangenehm. Weil nämlich diese traditionellen Versatzstücke nun einmal keinen halbwegs abgegrenzten, identifizierbaren österreichischen Menschen hergeben. Dem von der FPÖ seinerzeit vorgetragenen Vorwurf, wir Österreicher seien ohnehin eigentlich Deutsche, dem ist man eher ausgewichen. Man hat aber jedes Jahr um den Nationalfeiertag herum in Meinungsumfragen penibel nachzählen lassen, wie viele Österreicher denn nun das Land für eine Nation zu halten belieben, und hat die wachsende Zustimmung zufrieden bilanziert. Immer mehr Bewohner sind sicher, dass Österreich ihr Staat ist. Die Gewohnheits- und darauf aufbauend sogar die gefühlsmäßige Unterwerfung unter ein und dieselbe Herrschaft, die gemeinsame Betroffenheit der Untertanen von einer Politik, die seit 1945 keine Probleme mit der Eigenstaatlichkeit hat und die daher auch keine diesbezügliche Skepsis im Volk verbreitet, die hat ein österreichisches Volk und dadurch eine österreichische Identität erzeugt. Ein Volk, das sich selbstbewusst auch als solches empfindet. So verlief nach 1945 das österreichische Nation Building. Und dieses Nation Building ist komplett, wenn der österreichische Mensch auf eine sehr eigenartige Weise von sich und vom Staat spricht. Nämlich in der ersten Person Plural, in der Wir-Form, in der diese Community, die vom Staat hergestellt wird, wie ein eigenständiges, handelndes Subjekt gedacht ist, oder wenn sogar ein Possessivpronomen missbraucht wird, indem die Leute von ihrem Land sprechen, auch wenn sie keine Großgrundbesitzer sind. Dabei ist das Besitzverhältnis, wenn es denn schon sein soll, ein genau umgekehrtes. Kleiner Exkurs, momentan wird einem das unübersehbar vorgeführt von der Ukraine, die auf die einzig senkrechte Art ihr Nation Building betreibt, mit Gewalt nämlich, indem der ukrainische Mensch, auf den sich die Regierung beruft, von eben dieser Regierung hergestellt wird durch Entrussifizierung, indem also die verbreitete russische Sprache, die russisch-orthodoxe Religion, die russische Kultur unterdrückt wird. Und das tatsächliche Besitzverhältnis von ukrainischem Staat und ukrainischem Menschen wird hinfällig. Der Mensch gehört dem Staat, der ihn zwangsweise für das Militär rekrutiert und ihn zum Dienst an den diversen Fronten abkommandiert, mit guten Chancen dabei kaputt zu gehen. Das alles im Namen seiner Freiheit, die realita in der Freiheit seines Staates besteht, ihn zu benutzen. Im Frieden und im Krieg. Noch immer kein Kommentar auf Sendung, noch immer geht es um das Stichwort nationale Identität. Und wie immer kann man das alles nachhören oder nachlesen auf cba.media, Podcast, kein Kommentar. Dort gibt es auch die Gelegenheit, Einwände und Beschwerden vorzubringen. Weiter mit dem eigentlichen Thema. Was soll das Ganze? Warum ist es wichtig? Warum legen Staatenlenker so viel Wert auf die nationale Identität ihrer Bürger? Nun, was alle diese völkischen Versatzstücke aufgelistet worden, Sprache, Kultur, Geschichte, bla bla bla, Religion, das ist die Vereinnahmung der Bürger zur Untertanenmannschaft, die sich aber nicht in dieser tristen Rolle, sondern als Auftraggeber ihrer Herrschaft sieht und die deswegen von vornherein parteilich ist, die dabei ist und dafür ist. Und zwar, so soll man sich das denken, jenseits jeder willentlichen Entscheidung, denn diese Parteilichkeit soll eben eine eingeprägte, definierte, determinierende Eigenschaft des Individuums sein, eben wegen Sprache, Kultur etc. Früher mal wegen des Blutes, das ist verpönt, heutzutage kommt allerdings die Biologie oder die DNA immer mehr in Mode. Die relevante Frage, warum ein Vereinnahmter bei Österreich oder wo auch immer mitmachen soll, vielleicht noch entlang des Kriteriums, was denn hier verlangt und was geboten wird, ob es sich also halbwegs lohnt, die kann sich in diesem Verständnis im Grunde genommen nicht stellen, denn man ist durch Faktoren, die sich nicht vermeiden lassen und die sogar jenseits der Politik durch unpolitische Faktoren widersprechen. Deswegen ist man immer schon national dabei, und zwar jenseits jeder gut oder schlecht begründeten individuellen Entscheidung. Man ist nicht nur dabei, man muss ja auch nicht identisch sein, man ist auch dafür, weil man diese Versatzstücke wie die Sprache als eigene individuelle Ausprägungen zu begreifen hat, weswegen man immer schon für das gleichgestrickte Kollektiv eintritt, theoretisch und praktisch. Die Idee der nationalen Identität steht also für das bombenfeste, alternativlose, verbindliche Mitmachen, aber ohne äußerlichen Zwang oder Befehl, sondern eben als individuelle Determination, also noch verlässlicher als jede erzwungene Teilnahme, wo Auflehnung immerhin theoretisch möglich wäre. Und insofern ist die Idee der nationalen Identität bedingungslos strapazierfähig. Dass ein Österreicher oder Deutscher von vornherein parteiisch ist für sein geliebtes Vaterland, das muss der Staat nicht verlangen, weil dem nun einmal so ist. Und das ist dem Deutschen oder Österreicher auch nicht vorzuwerfen, eben weil dem einfach so ist, als quasi vorpolitischer Naturzustand. Auch eine allfällige Kritik und Missbilligung hat daran ihren Maßstab und ihren Bezugspunkt. Vom Erfolg der Nation her darf und soll, zumindest in der pluralistischen Demokratie, schon problematisiert und kritisiert werden für die Interessen der Nation, und deren Anliegen darf und soll auch allerlei Verbesserungsbedarf angemeldet werden, aber eben dafür. Wir sind also keinesfalls Leute, die sich eine Qualitätskontrolle vorbehalten, die zuerst überprüfen, was sie denn in der Republik realiter vor sich haben, welches System der politischen Ökonomie hier eingerichtet ist und verwaltet wird, nach welchen Gesichtspunkten sich Arbeit und Reichtum so eindeutig verteilen. Wir sind dafür, bevor wir uns ans Weltverbessern machen. Je schon. Aus dieser Zugehörigkeit zur Heimat folgt, zwar nur im Rassenwandort, aber konsequent, dass die sprachlich und kulturell etc. etc. homogene Volksgemeinschaft aus Individuen besteht, die einander ideell gleichen und deswegen mental und moralisch verbunden sind, was vielleicht sogar optisch an der Hautfarbe oder am Gewand kenntlich sein mag, die daher jedenfalls alle an einem Strang ziehen und eine Gemeinschaft bilden. Diese Vorstellung passt zwar nicht wirklich gut zur kapitalistischen Konkurrenz- oder Ellenbogengesellschaft, sie besteht aber auf dem Imperativ, dass die Volksgenossen von ihrer Identität her gar nicht anders können, als zwangsläufig und ganz generell ein umfassendes, positives, soziales Miteinander auszuleben und zu praktizieren. Übergriffe, Gemeinheiten, Vergewaltigung bis Mord und Totschlag müssen daher irgendwie von außen kommen. Aus diesem Weltbild kommt sie nämlich, die Ausländerkriminalität. Eine damalige Staatssekretärin im Innenministerium hat während der damaligen türkis-blauen Koalition in diesem Sinn mit der rassistischen Konstruktion des Nachahmungstäters aufgewartet. Es ging damals angesichts einer Häufung einschlägiger Ereignisse um die einfach nicht zu leugnende Tatsache, dass waschechte österreichische Ehemänner ihre Ex- oder Partnerinnen umbringen. Zitat: Staatssekretärin Edtstadler musste der verblüfften Moderatorin Claudia Reiter auch erklären, ob sie folgende Aussage tatsächlich ernst meint, wird Edtstadler referiert. Man gewinnt den Eindruck, dass hier Nachahmungstäter am Wort gemeint ist, am Werk sind. Menschen, die sich in dieser schrecklichen Wertehaltung wohl bestätigt fühlen. Offensichtlich ist die Hemmung, gegen Frauen vorzugehen, bis hin zum Mord gesunken, die es offenbar vorher gegeben hat. Reiterer fragte nach: Meinen Sie das ernst, dass ein Österreicher eine Frau ermordet, weil Flüchtlinge hier sind? Edtstadler meint es ernst, sie schwurbelte über Erkenntnisse der Kriminologie und über den Werther-Effekt. Was hängen blieb: In Österreich gibt es keine patriarchalen Strukturen, alles importiert. Das hat der Standard berichtet im Jahr 2019. Ja, man wundert sich ein wenig und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn ausgerechnet der Verfassungsschutzbericht des Jahres 2018 des zum Innenministerium resortierenden damaligen Bundesamts für Verfassungsschutz vor dem Überraschungsangriff durch Kickl, wenn ausgerechnet der Verfassungsschutzbericht das positive rassistische Ideal seines damaligen Dienstherrn Kickl und der damaligen Staatssekretärin im Ministerium zusammenfasst, im Kapitel Rechtsextremismus. Zitat: Von Teilen rechtsextremer Szenen, Bewegungen und Gruppierungen wird unter anderem die Position vertreten, dass das eigene Volk zu keinen Verbrechen fähig ist. Dagegen werden Gewalt- oder Sexualverbrechen, die beispielsweise von Migranten oder Personen mit Asylstatus begangen werden, in einschlägigen Online-Publikationen und in sozialen Medien so weit instrumentalisiert, dass strafrechtsrelevante Tathandlungen ausnahmslos von diesen verübt werden können. Zitat Ende aus dem damaligen Verfassungsschutzbericht. Ja, mit diesen positiven Ansprüchen an die eigenen Volksgenossen steht auch schon das Wesentliche über Leute fest, die nicht zu diesem feinen Kollektiv gehören. Sie gehören eben nicht dazu, sie verfügen nicht über die bedingungslose Mache-alles-mit-Identität des echten Österreichers, kenntlich durch Sprache, Religion, Sitten etc. bla bla bla. Schlimmer noch, womöglich, Ausländer gehören schon dazu, aber eben zu einem anderen Volkskörper, zu einem anderen Kollektiv, dem sie ebenso unerschütterlich verpflichtet sind, wie sich das die nationale Identität bei den eigenen plausibel macht. Du bist nichts, dein Volk ist alles, aber in dem Fall negativ. Jedes Individuum ist durch die Zugehörigkeit zum Kollektiv, zum Menschenschlag, zur Rasse, hätte man früher gesagt, determiniert. Sie sind eben Teil eines anderen Volkes und damit irgendwo zwischen verdächtig und feindlich einzustufen. Alle individuellen Interessen, Bedürfnisse, Anschauungen, Meinungen sind demgegenüber unbedeutend und nichtig. Ja, soweit für heute. Kein Kommentarthema war nationale Identität. Weise noch einmal darauf hin, nachhören und nachlesen kann man das. Auf cba.media, der Podcast heißt Kein Kommentar. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, sich ablehnend, zustimmen oder sonst wie zu äußern.